Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Und ich darf Ihnen heute eine ganz besondere Autorin ankündigen, die Carla Berling, die uns ihr Buch Sonntagstod vorstellen wird. Und ich kann Ihnen schon eins versprechen, die nächsten 30 Minuten werden wie im Flug vergehen, weil es macht immer wahnsinnigen Spaß, mit Carla Berling sich zu unterhalten und ihr zuzuhören. Sie ist eine wahre Rheinländerin, eine Kölner Frohnatur, hat man mir gesagt. Und ich glaube, wir können uns gleich davon überzeugen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und darf jetzt an Carla Berling übergeben.
Dankeschön. Ja, da muss ich. Das ist noch nicht richtig. Ist das so? Jetzt gut? Jetzt können Sie mich hören? Ich höre das selber nicht. Das Buch, aus dem ich Ihnen vorlese, heißt Sonntagstod und ist das erste Buch einer Reihe von bis jetzt 5 Büchern. Je nachdem, wie viel Sie kaufen, wird es vielleicht auch mal 6 sein. Wir befinden uns auf einem Friedhof in Ostwestfalen. Die Trauergäste stellten sich im Halbkreis um die mit Kunstrasen ausgelegte Grube. Langsam setzten die Träger beide Särge ab. Iras Magen krampfte sich zusammen, als sie sich Verena und Richard im Dunkel der Kisten vorstellte. Gestecke aus gelben Rosen. Verena hatte schon als kleines Mädchen gelbe Blumen geliebt und jetzt war sie tot. Mit ihrem Mörder würde sie sich die letzte Ruhestätte hier am Rand des Dorffriedhofs teilen und gemeinsam mit ihm im Schatten der riesigen Zeder verfaulen. Ira sah ein Eichhörnchen am rissigen Stamm hinaufhuschen und im Geäst verschwinden. Wer hatte eigentlich entschieden, dass beide gemeinsam in einem Grab bestattet wurden? Der Redner ordnete mit fahrigen Bewegungen die Blätter seines Manuskripts. Plötzlich erklangen Saxophontöne. Die Umstehenden blickten wie auf ein Kommando in eine Richtung. Jetzt erst bemerkte Ira 3 Musiker, die abseits standen. Sie spielten Freiheit von Westernhagen. Das war ihr entschieden zu theatralisch. Wer konnte schon wissen, ob Verena und Richard jetzt frei waren? Warum hatte Richard das getan? Ein eisiger Wind fuhr Ira in ihre störrischen Locken und sie zog die Schultern hoch. Sie hatte schon viele Beerdigungen erlebt und sie hatte schon oft getrauert. Das hier war anders. Es war eher ein Akt des Respekts, der Kinderfreundschaft zu Verena geschuldet. Dazu kamen Sentimentalität und Mitgefühl und ja auch eine gehörige Portion journalistische Neugierde angesichts der ungewöhnlichen Todesumstände. Ira ging nicht ans Grab. Sie wollte keine Erde hineinwerfen. Dieses Geräusch, wenn die Klumpen auf den Sarg fallen, gehörte zu den schlimmsten Geräuschen, die sie kannte. Für sie war es, als würde sie dem Toten, der da in seiner Kiste lag, zum Abschied Dreck ins Gesicht werfen. Als die Trauergäste sich anstellten, um dieses Ritual auszuführen, drehte Ira sich um und rempelte dabei jemanden an. »Entschuldigung«, sagte sie und blickte in sehr blaue Augen. Der Mann starrte sie kurz an, Ira stand wie festgenagelt. Der Typ war groß, breitschultrig, hatte eine hohe Stirn, zerzaustes, schon ein wenig schütteres Haar mit grauen Schläfen. »Darf ich?«, murmelte er, und Ira trat zur Seite. Sie sah ihm nach. Er ging mit festen Schritten zum Grab, stellte sich in die Reihe derer, die mit der Hand voll Erde Abschied nahmen. »Andy Weyer«, murmelte Ira, »du bist ja ein cooler Typ geworden.« So, erster Band einer Krimireihe, die in Ostwestfalen spielt. Genau gesagt in Bad Oeynhausen. Kennen Sie das? Vom WDR Stauschau oder so, ne? Stau am Autobahnkreuz Bad Oeynhausen. Warum Bad Oeynhausen? Ganz einfach, weil ich da wegkomme, wie der Ostwestfale sagt. Und weil das prägt. Ich lebe aber seit 2007 in Köln und da amüsieren die sich immer über meine ostwestfälische Mentalität und da heißt es immer, ja, die Berling, die ist so ein bisschen barsch. Barsch kann ich nicht nachvollziehen, das ist Quatsch. Ich erkläre das immer so, wenn ein Ostwestfale ein Kleidungsstück wäre, dann wäre der ein Tweedmantel. Bisschen grob in der Struktur, ohne Schnickschnack, keine Rüschen, keine Schleifen, keine Spitze, hochgeschlossen, zugeknüpft, aber von super Qualität. Und der Ostwestfale an sich hat auch unheimlich viel Humor. Und wenn er den fast nie zeigt, heißt das nicht, dass der nicht da ist.
Barsch. Quatsch.
Sprachlich optimiert. Ne? Ganz kurzes Beispiel. Köln, eine Verabredung von 4 Rheinländern und 2 Ostwestfalen. 2 der Rheinländer haben am Abend vorher ordentlich getankt und haben verschlafen und sind auch, denen geht es auch nicht so gut. Dann sagt der Rheinländer, begrüßt die so: Na, Liebelein, ist es gestern was spät gewesen? Soll ich dir direkt in Köln schulen, dass das besser wird? Der Ostwestfale sagt: Na, gestern gesoffen? Das ist der Unterschied. Knapp. Barsch knapp. Ja, gut. Ich bin und bleibe, obwohl ich in Köln lebe, durch und durch ostwestfälisch und so schreibe ich auch. Also wenn Sie Sonntagstod kaufen, was Sie nicht finden werden, kann ich Ihnen ganz kurz zusammenfassen. Eine Szene wie: Irgendwo klingelte es. Ira brauchte einen Moment, um zu verstehen, dass es ihr Handy war, dessen Ton durch die Wohnung gellte. Sie begann es zu suchen, schaute unter dem Sofa, im Hundekörbchen und in der Schmutzwäsche nach. Nicht, sie ging in die Küche. Leichter Kochdunst waberte noch durch den Raum. Das Klingeln wurde lauter. Hier musste das Handy irgendwo sein. Schließlich fand sie es unter der Zeitung. Sie setzte die Lesebrille auf, um zu schauen, welchen Namen das Display anzeigte. Als sie den Namen las, seufzte sie. Dann drückte sie auf den Knopf mit dem grünen Hörer und sagte: Hallo Mutter. Bei mir klingt das ganz anders. Bei mir klingt das: Iras Mutter rief an. Reicht, oder? Seid ihr aus Westfalen? Okay. Damit sind wir bei der Hauptperson, Ira Wittekind. Die ist Jahrgang 1960, also zufällig genauso alt wie ich. Und sie ist Reporterin. Warum? Weil ich keine Lust hatte auf so ein Ermittlerduo, bei denen immer einer einsam ist oder ein Trauma hat. Ich hatte auch keine Lust auf die genaue Darstellung von Polizeiarbeit und auf knorrige Pathologen, die immer sagen, dass sie alles so schnell wie möglich rausfinden würden, woraufhin der Kommissar immer die Augen verdreht. Ich wollte jemanden, der anders auf die Fälle schaut als ein Polizist. Und ich wollte alles in einem Milieu spielen lassen, in dem ich mich auskenne. Ich war viele Jahre Reporterin für Tageszeitungen und ich weiß, wie dieser Job funktioniert. Ira Wittekind hat eine Begabung. Sie kann Menschen zum Reden bringen. Das kann sie, weil sie zuhören kann und weil sie den Ruf hat, absolut seriös und zuverlässig zu sein. Das hat die von mir. Ira weiß, dass man die Einsamkeit und die Eitelkeit der Menschen niemals unterschätzen darf. Und sie weiß, dass Menschen gerne von sich erzählen, wenn man ihnen zur richtigen Zeit ihr Stichwort gibt. Ira war nie verheiratet und hat keine Kinder. Das hat sie nicht von mir. Ich bin seit 1985 fast ununterbrochen verheiratet, aber nicht immer mit demselben Mann. Ira hat keine Kinder. Ich habe 2 erwachsene Söhne, 2 Beutekinder, 4 Schwiegerkinder und 4 Enkelkinder. Ira lebt mit Tante Erna zusammen. Die hat schwarze Locken, braune Augen, ist ziemlich groß und pinkelt überall hin. Das ist aber dennoch eine Dame, eine Königspudeldame. Sie haben eben schon kurz Andi gesehen. Das ist so ein bodenständiger Typ, der Ira immer wieder auf den Boden zurückholt, wenn sie mal ausflippt. Das hat er von meinem Mann. Die Reihe spielt also in Ostwestfalen, weil ich mich da auskenne, weil ich manchmal Heimweh habe und weil ich jetzt jede Reise von der Steuer absetzen kann. Wir befinden uns in einer ostwestfälischen Kneipe beim Fellversaufen. So nennt man das gesellige Beisammensein nach einer Bestattung. Der Festsaal des Rehmer Eck konnte mit einer Falttür von der Gaststube abgetrennt werden. Wenn die Schwingtür zur Küche sich öffnete, wehte der Duft von Kaffee, Suppe und Schinkenbroten herein. Ein kalter Luftzug kündigte an, dass sich die Eingangstür vor dem dicken Filzvorhang geöffnet hatte. Andi Weyer blieb in der Tür stehen, grüßte mit einem Kopfnicken in die Runde, entdeckte Ira und ging auf sie zu. Ira Wittekind von gegenüber. Fast hätte ich dich vorher nicht erkannt. Ist hier noch frei? Ira wies mit dem Kopf hinüber zum offenen Saal. Willst du dich nicht zu deiner Mutter und deinen Brüdern setzen? Später. Andi zog seine Lederjacke aus und hängte sie über die Lehne, setzte sich, bestellte Kaffee. Er lehnte sich zurück. Wie lange ist das her? Dass wir uns das letzte Mal gesehen haben, auf der Hochzeit von Verena und Richard vor ungefähr 12 Jahren. Ja, wer hätte damals gedacht, dass die beiden so enden würden? Verena und du, wart ihr noch befreundet? Wir haben nur ab und zu noch telefoniert, mehr nicht. Wir führten so unterschiedliche Leben, da gab es irgendwann nicht mehr viele Gemeinsamkeiten. Die Kellnerin verteilte Schnäpse. Ira nahm das beschlagene Glas entgegen, schnupperte an der klaren Flüssigkeit und schüttelte sich. Was für eine Tradition, mit kaltem Wacholder auf die Toten anzustoßen. »Weißt du eigentlich Näheres?«, fragte sie. »Verenas Vater hat mich angerufen, war total durch den Wind und hat mir eine wilde Geschichte erzählt.« Andi nickte. »Es heißt, Amelie Schäfer sei am Neujahrsmorgen in die Wohnung der beiden gegangen. Sie hatte angerufen, weil es nebenan im Hotel irgendein Problem gab. Und weil niemand ans Telefon ging, ist sie rüber. Tja, und da lagen sie, tot in ihren Betten.« Als Friese ihrer am Telefon mit rauer Stimme erzählt hatte, dass seine Tochter Verena und ihr Mann Richard tot seien, hatte sie nicht nach Details gefragt. Sie ließ ihn einfach reden und konnte kaum glauben, was sie hörte. Richard habe seine Kleine umgebracht, besoffen habe er sie gemacht, ihr Tabletten gegeben und dann habe er selbst eine Flasche Schnaps ausgesoffen und Tabletten genommen. Ira wandte sich an Andi. Hat Richard keinen Abschiedsbrief hinterlassen? Ich weiß nur von meiner Mutter, was im Dorf geredet wird. Von einem Abschiedsbrief habe ich nichts gehört. Ira schaute wieder hinüber in den Saal. Andis Mutter, Elsa Weyer, saß zwischen ihren Söhnen Markus und Thomas. Die Schwiegertöchter widmeten sich dem Platenkuchen. Das Buch war noch warm. Als das raus war, kriegte ich die erste Mail. Da ist ein Druckfehler. Plattenkuchen, da fehlt ein T. Nein, es heißt Platenkuchen. Es ist korrektes Ostwestfälisch. Langsam wurden die Gespräche lauter. Die Kellnerin hatte die nächste Runde Schnaps serviert. Andi, welcher von Ihnen ist eigentlich Michel? Ira hatte fast 20 Jahre gegenüber gewohnt und kannte die Jungs von Hof Eskendor, seit sie denken konnte. Andi, Markus, Thomas. Als der Jüngste, Michel, geboren wurde, war sie 17 gewesen. Er musste demnach Anfang 30 sein. Sie konnte ihn unter den Trauergästen nicht ausmachen. Sag bloß, die Sache mit Michel weißt du nicht. Welche Sache? Aber vom Tod unseres Vaters hast du schon gehört. Ja, Ira hatte es in der Zeitung gelesen, über das tragische Unglück, war sogar überregional berichtet worden. Der damals 8-jährige Julian, Sohn von Markus und Linda Weyer, hatte seinen Großvater versehentlich mit dem Jagdgewehr erschossen. Die ungesicherte Flinte stand auf dem Dachboden der Scheune. Der Junge spielte damit und gerade in dem Moment, als Karl Weyer heraufkam, löste sich irgendwie ein Schuss. An Einzelheiten konnte Ira sich nicht erinnern, nur an das wohlige Entsetzen in der Stimme ihrer Mutter, die wochenlang am Telefon von nichts anderem sprach als vom schrecklichen Unglück auf Hof Eskendor. Ja, das war eine schlimme Geschichte, Andi, es tut mir auch wirklich sehr leid, aber was hat der Tod eures Vaters mit deinem kleinen Bruder zu tun? 2 Wochen nach dem Drama mit unserem Vater ist Michel verschwunden, spurlos, hat einen Koffer mitgenommen und einen Batzen Geld und wir haben den nie wieder gesehen. Verschwunden? Wie kann ein Mensch spurlos verschwinden? Naja, es gab schon eine Spur. Meine Mutter glaubte lange, Michel sei mit den Schaustellern abgehauen. Als er seine Sachen gepackt hat, war Rema Markt. Verstehe, Kirmes, junger Mann zum Mitreisen gesucht. Obwohl die beiden sich viele Jahre nicht gesehen haben, war Andi ihr immer noch sehr vertraut. So vertraut, wie man sich nur sein kann, wenn man Kindheit und Jugend miteinander verbracht hat. Ira dachte gern daran zurück. Mittagessen pünktlich um 1. Freitags gab es Fisch und samstags Suppe und nur sonntags gab es Nachtisch. Draußen auf der Straße spielen, bis die Laternen angingen, Gummitwist, Bonanza-Räder, Zelten an der Weser, Sommer in der Batze, Kirmes und Schützenfest paffen auf dem Friedhof. Und immer war Verena dabei gewesen und nun war sie tot. Ira sagte, Verena und ich haben uns vor ein paar Jahren in Köln getroffen, sie war ziemlich am Boden. Hatte bestimmt 30 Kilo zugenommen, sie trank zu viel. Zum Mittagessen Säckchen für den Kreislauf, dann ein Bierchen gegen den Durst, später ein Unterberg für den Magen. Glaubst du, die Trinkerei und die Eheprobleme hatten etwas mit Richards Tat zu tun? Mein Bruder Markus war als Kind eng befreundet mit Richard. Er könnte bestimmt was dazu sagen, aber Markus spricht nicht. Seit Tagen nicht. Er ist wie versteinert. Andi wechselte das Thema. Warum sitzt du hier alleine und nicht drüben im Saal bei den anderen? Du kennst die Leute doch alle. Ich bin viel zu lange weg gewesen, um mich in die Familien an der Trauertafel einzureihen. Ira war erschöpft. Erst der Schock, dann die Beerdigung und dazu all die Menschen, die sie seit ihrer Geburt kannte und viele Jahre nicht mehr gesehen hatte. Es war, als wäre sie in die Vergangenheit zurückgekehrt, aber Verena fehlte. Erstaunt stellte sie fest, dass ihr diese ganze Geschichte doch mehr zu schaffen machte, als sie auf dem Friedhof noch gedacht hatte. Andi sagte, erzähl mir was von dir, Ira. Bleibst du länger hier? Bist du verheiratet? Hast du Kinder? Wohnst du noch in Köln? Keine Kinder, keine Ehen. Alex, mein letzter Lebensabschnittsgefährte, hat mich letztes Jahr Knallauffall verlassen. Klassische Sache. Er hatte eine Jüngere. Dann habe ich mir einen schwarzen Hund und ein gelbes Auto gekauft und bin nach Bielefeld gezogen. Ich wollte noch mal neu anfangen, bevor ich endgültig zu alt dafür bin. Und jetzt arbeite ich wieder als Reporterin bei Tag 7 und bin für Ostwestfalen-Lippe zuständig. Übernächste Woche fahre ich in Bad Oeynhausen eine Nacht lang mit auf Streife für eine Polizeireportage. Andi erzählte, dass er nach der Lehre beim Bund war und später wieder ins Hotel Hahnenberg zurückkehrte. Tja, sagt er, und dann habe ich Doro kennengelernt. Wir haben geheiratet, unsere Tochter kam zur Welt. 2 Jahre später hat Doro mich verlassen und ist mit Tessa und ihrem Neuen nach Mallorca gezogen. Und ein bisschen habe ich es so gemacht wie du, als dein Typ dich verlassen hat. Ich habe die Brocken hingeschmissen und bin abgehauen. Habe auf dem Kreuzfahrtschiff gekocht, nur Mittelmeer. Das war eine tolle Zeit. Wenn das Schiff vor Mallorca ankerte, konnte Andi seine Tochter sehen. Und dort erreichte ihn im August 1995 der Anruf, dass sein Neffe Julian seinen Vater erschossen hatte. Ich bin natürlich mit dem nächsten Flieger nach Hause, bin dann auf dem Hof geblieben und habe meiner Mutter später beim Umbau geholfen. Ja, ich hörte davon, dass ihr Eskendor umgebaut und eine Kommune gegründet habt, Otto und meine Mutter. Kommune, typisch Dorfstratsch, sagte Andi. Wir haben den Hof zu einem Mehrgenerationen-Wohnprojekt umgebaut. Er klang begeistert, als er ihr den neuen Hof schilderte. Erinnerst du dich an die Dele und den Kuhstall? Da wohne ich jetzt und du bist herzlich eingeladen, mit mir vor dem Kamin einen Lambrusco zu trinken. Lambrusco? Wie früher aus der Korbflasche? Früher. Heute war Verenas Beerdigung. Wie konnte sie nur in Kindheitserinnerungen schwelgen, während drüben die Verwandten um ihre Toten trauerten? Sie haben jetzt ein paar Leute gesehen, die auf dem Hof leben. Und Ira und Andi haben sie auch schon kennengelernt. Und sie wissen, dass sich auf Hof Eskendor vor Jahren diese schreckliche Tragödie abgespielt hat, als der 8-jährige Julian seinen Großvater erschoss und der jüngste Weihersohn danach spurlos verschwunden ist. Sie haben auch gehört, dass Ira Andi erzählt hat, dass sie eine Polizeireportage plant in Bad Oeynhausen. Und das wird eine Nacht werden, die Iras Leben für immer verändert. Und auf diese Reise nehme ich sie jetzt mit. Es war an einem Samstagabend Ende Januar, als Ira um 9:45 ihren Mini vor der Wache in der Blücherstraße parkte. Kommissar Brück begrüßte sie mit einem Grinsen, das die Furchen in seinem Gesicht noch vertiefte. Moin, Wittekind, wir haben eine schöne Leiche. Wollen Sie die sehen? Ira dachte, nein, aber sie sagte, ja klar. So ist das nun mal. Schlechte Neuigkeiten sind gute Schlagzeilen. Eine Leiche würde in jedem Fall Schwung in die geplante Reportage bringen. Auf dem Weg zum Auto stellte der Kommissar Ira seinen Kollegen Rondorf vor. Rasch stiegen die drei in einen der Streifenwagen und fuhren los. »Was ist denn das für eine Leiche?«, fragte Ira. Rondorf drehte sich zu ihr um, keine Ahnung. »Die Spätschicht wurde von den Hausbewohnern gerufen, weil es erbärmlich nach Verwesung stinkt. Der oder die muss also schon länger hier liegen.« Ira bekam weiche Knie. Am liebsten wäre sie jetzt ausgestiegen, aber das kam natürlich nicht in Frage. Eine Leiche kann man sich als Reporter nicht entgehen lassen, egal in welchem Zustand sie ist. Sie nahm ihren Nikon aus der Tasche, wählte das Objektiv, ließ es einrasten, befestigte den Blitz, prüfte die Akkus, hängte sich die Kamera um den Hals. Das Polizeiauto der Kollegen aus der Spätschicht stand mitten auf der Straße vor dem Haus Nummer 9. Aus dessen geöffneter Haustür schien helles Treppenhauslicht auf den Waschbetonweg. Schaulustige standen auf dem Bürgersteig und gafften. Die Spätschicht übergab den Fall offiziell an die Nachtschicht. Brück fasste zusammen, was die Kollegen berichtet hatten. Eine Nachbarin hatte auf der Wache angerufen, weil der Briefkasten des Mieters Michael Sonntag total überfüllt war und weil der widerliche Gestank sie sehr beunruhigt hatte. Die Kollegen von der Spätschicht hatten dann die Wohnungstür in der 3. Etage öffnen lassen. Der Schlüssel steckte von innen, es war nicht abgeschlossen. Sie hatten die Tür einen Spalt breit geöffnet, sich sofort die Nasen zugehalten, gerufen, aber keine Antwort bekommen. Offenbar befand sich keine lebende Person in der Wohnung. Aber da oben liegt einer, der muss seit Wochen tot sein. Macht euch auf was gefasst, sagte der Kollege. Nun war die Spätschicht zu Ende und der Fall musste pünktlich an die Nachtschicht übergeben werden. Das Treppenhaus war pieksauber. Die Fußmatten vor den Wohnungstüren lagen akkurat, und die Grünpflanzen auf den Fensterbänken und Treppenabsätzen hatten kein einziges braunes Blatt. Alle Klingelschilder waren sauber und lesbar beschriftet. Jetzt bemerkte Ira den Gestank. Süßlich, faul. Mein Gott, bloß nicht durch die Nase atmen. Die linke Wohnungstür in der dritten Etage stand einen Spalt breit offen. Brück drückte mit der flachen Hand und dem Fuß dagegen, sie ließ sich nicht ganz öffnen. Er brauchte Kraft, um sie weiter aufzuschieben. Es war stockfinster in der Wohnung. Brück tastete nach einem Lichtschalter. »War ja klar, kein Strom. Rondorf, gib mir mal die Taschenlampe.« Er nahm die Stablampe von seinem Kollegen entgegen, schaltete sie ein, leuchtete kurz in die Diele, sagte »Ach du Scheiße« und trat einen Schritt zurück. Und dann ging das Licht aus. »Drecksbatterien«, fluchte Brück. Die Tür war jetzt weit offen. Das Licht aus dem Treppenhaus schien in die Diele. Rondorf warf einen Blick hinein, drehte sich auf dem Absatz um, lehnte sich gegen das Treppengeländer, fasste sich an den Hals und würgte. Er war kalkweiß im Gesicht. Der Gestank musste bestialisch sein. Ira atmete kurz und flach durch den Mund. Sie glaubte, der Geruch habe sich auf ihre Zunge gelegt und sie könne ihn schmecken. Sie wusste, wenn sie das nur einmal roch, würde sie kotzen müssen. »Wittekind, kommen Sie doch mal bitte her und machen Sie Licht mit Ihrem Blitz«, sagte Brück. Ira schluckte. Sie trat vor und blickte in einen schmalen Flur, dessen Fußboden mit Plastiktüten, angerosteten Dosen, Kippen und leeren Flaschen fast vollständig bedeckt war. Nur ein schmaler Pfad, wie ein Trampelpfad, war frei. Herrschaftszeiten, was war das? Deswegen war die Tür nicht ganz aufgegangen. Brück hatte erst den Müll beiseite schieben müssen. Wie ferngesteuert hob Ira die Nikon vor ihr Gesicht und drückte auf den Auslöser. Sie schaute durch den Sucher, nicht auf das Display, und was sie sah, verschlug ihr den Atem. Brück hielt sie am Ellenbogen fest und half ihr langsam, durch den kniehohen Dreck zu waten. Blitz, das Badezimmer. Auf dem schmierigen Fliesenboden Zeitungen, Kippen, Plastiktüten, Undefinierbares. Vorne ein Hocker, darauf zerknülltes Papier und Kartons. Blitz, auf der Fensterbank, einen halben Meter hoch, gestapelter Abfall verschiedenster Art. Im Waschbecken leere Flaschen, Ravioli-Büchsen mit verschimmelten Resten, Blitz. Die Kloschüssel bis an den Rand verdreckt, die Klobrille mit Fäkalien beschmiert, Blitz. Die Badewanne zu einem Drittel mit Abfall gefüllt, ihres Puls raste, ihr wurde schwindelig. Sie atmete kurz und hastig durch den Mund, bloß nicht riechen, bloß nicht riechen. Stille in der Wohnung, nur das Knirschen des Mülls unter ihren Füßen und ihr heftiges Atmen waren zu hören. Die Küche, Blitz, dasselbe Chaos, verkrustetes, verfaultes, verwestes, stinkendes, Scherben, kein Zentimeter ohne Unrat, Müll, Kippen, der Wohnschlafraum, Müll, Blitz, Müll, Blitz, Müll, Blitz, ein brauner Totenschädel. Ira schrie auf, griff nach Brücks Arm, krallte sich fest, ließ dabei die Kamera los, sie baumelte am Gurt um ihren Hals, stockdunkel. Dennoch sah sie den halb verwesten Schädel, kaum zu erkennen zwischen all dem Abfall. Eine Leiche, da vorne auf dem Bett im Dreck, im Müll, zwischen zerlumpten Decken und einem versifften Kissen, keine 3 Meter von ihr entfernt. Ein grelles, überbelichtetes Bild manifestierte sich in ihrem Kopf. Tiefe, leere Augenhöhlen. Brücks Stimme war belegt. »Könnten Sie das wohl bitte noch mal fotografieren? Schaffen Sie das?« Ira nahm die Kamera hoch und es blitzte, blitzte, blitzte. Sie sah nicht hin, kniff die Augen fest zu. Ihr war schlecht, sie würde gleich umfallen, mitten rein in diese ganze Schweinerei. Nein, bloß nicht fallen, nur raus, schnell raus hier. Sie drehte sich um und stapfte zum Treppenhaus zurück, rannte hinunter, hinaus vor die Tür in die Kälte, setzte sich auf die Stufe vor der Haustür und sog gierig die eisige Nachtluft ein. Sowas hatte sie noch nie gesehen. Wie kann ein Mensch so armselig enden? Was war da oben verdammt nochmal passiert? Hatte den einer umgebracht oder war der am Dreck gestorben? Kripo und Notarzt trafen ein. »Wart ihr schon drin?«, fragte der Arztkommissar Brück, der jetzt auch draußen stand und die frische Luft inhalierte wie ein Süchtiger. »Jo. Und? Oben ist es dunkel und bei unserer Dienstlampe sind die Akkus verreckt. Haben Sie eine Taschenlampe dabei?« »Ja, klar, hab ich. Konntet ihr trotzdem schon was erkennen?« »Nee. Nur, dass der nicht erst seit gestern da liegt, sondern schon ein paar Tage länger.« Der Arzt runzelte die Stirn. »Mist, hoffentlich geht er mir nicht auf, wenn ich ihn untersuche.« Ira fragte nicht nach, was er damit meinte. Sie konnte es sich auch so denken. Brück wandte sich an den Kollegen von der Kripo und nannte die Fakten. Ein Toter, höchstwahrscheinlich der Wohnungsmieter. M. Sonntag steht an der Klingel und am Briefkasten. Daten werden gerade in der Zentrale gecheckt. Fremdverschulden ist nach Lage der Dinge eher unwahrscheinlich. Der Hauptkommissar übernahm den Fall. Es war 23.08 Uhr, als Ira, Brück und Rondorf zurück auf die Wache fuhren. Keiner sprach während der Fahrt auch nur ein einziges Wort. In dieser Nacht geschehen natürlich noch einige andere Dinge. Das ist auch alles ganz spannend, aber da habe ich jetzt leider keine Zeit gegeben. Jedenfalls müssten Sie das dann selber lesen. Wir machen einen kleinen Zeitsprung. Es ist 2:30 und Sie sitzen wieder in der Wache. Ira überflog ihre Notizen. Brück begann, Berichte über den vergangenen Abend zu schreiben. Ira war aufgestanden, um ihre Sachen zusammenzupacken. Ihr reichte es. Die Nacht war lang genug gewesen und der Schock über den verwesten Toten saß ihr immer noch in den Knochen. Brück drehte sich um, reichte ihr die Hand, verabschiedete sich. Sie blickte über seine Schulter auf den Bildschirm. Sie las: Leichenfund, männlich, Michel Sonntag, geborener Weiher. Alles in ihr krampfte sich zusammen. Das konnte nicht wahr sein. Weiher? An der Klingel hatte gestanden M. Sonntag und die Nachbarin hatte Michael gesagt: Ich glaube, ich kannte den Toten im Müll. Was? Brück sah sie an. Ira zeigte auf die Daten. Michel Sonntag, geborener Weiher, der muss verheiratet gewesen sein, oder? Geburtsdatum 6.06.77. Ich glaube, das ist der Sohn von Elsa Weiher von Hof Eskendor in Rehme. Er ist seit 1995 verschwunden. Diese sogenannte Auffindesituation der Leiche hat sich im Mai 2002 in Bad Oeynhausen genau so zugetragen. Ich war als Reporterin dabei. Ich habe darüber einen Artikel geschrieben, den können Sie noch im Internet finden. Der hat den Titel Dienstbeginn mit einem Toten. Wir können diese kleine, kurze Lesung, normalerweise manchmal gerne so 1,5 Stunden mindestens, unmöglich beenden, bevor ich Sie ganz kurz mit den beiden alten Tanten bekannt gemacht habe, die auch auf dem Hof leben, Tante Sophie und Tante Friedchen. Sophie, die Ältere, war früher Krankenschwester und hörte noch lange nach ihrer Pensionierung auf den Spitznamen Schwester Rabiata. Diplomatie oder Höflichkeit waren ihr fremd. Sie sagte, was sie dachte und basta. Frieda hatte als Kindergärtnerin gearbeitet und wurde auch von ehemaligen Schützlingen, die heute selbst längst Großeltern waren, noch immer Tante Friedchen genannt. Ein bisschen sanfter war sie als ihre Schwester, nicht ganz so frech, aber auf den Mund gefallen war sie auch nicht. Wir machen einen Zeitsprung. Es hat sich inzwischen tatsächlich herausgestellt, dass es sich bei dem Toten um Michel Weiher handelt. Ira ist auf Hof Eskendor, hat ihren Hund, Tante Erna, dabei, hat den losgemacht. Der flitzt los und läuft rüber zur Karte und schnüffelt an der Haustür. Als die sich plötzlich öffnete, sprang die Hündin erschrocken zurück. Tante Sophie hatte einen glimmenden Zigarrenstummel zwischen den Lippen, stemmte die Hände in die Taille, beziehungsweise in die Seiten der Körperregion, in der sich Taillen normalerweise befinden, und sagte: Na, Fifi, guckst du nach der Katze? Die ist im Schuppen, aber die kriegst du nicht. Ira ging lächelnd auf die Alte zu. Nach ein paar Minuten freundlichen Plauderns kam sie auf den Punkt. Tante Sophie, wenn Sie eine halbe Stunde Zeit hätten, würde ich Sie gerne was fragen. Tante Sophie zog an der Zigarre, besah sich so konzentriert die Glut, als gäbe es in diesem Moment nichts Interessanteres. Dann legte sie den Kopf in den Nacken und paffte Rauchkringel in die Luft. Ira sagte, Andi möchte, dass ich ihm helfe, rauszufinden, welche Umstände zu Michels Tod geführt haben, aber ich komme einfach nicht weiter. Tante Sophie trat zur Seite, öffnete die Tür weit und rief, Frieda, holst du mal den Braken raus, wir haben Besuch. Und du setz dich dahin, sagte sie und schob Ira an den Küchentisch, auf dem eine aufgeschlagene Tageszeitung und eine Lesebrille neben dem Dornkart-Aschenbecher lagen. Wie das in der Karte aussieht, müssten Sie dann gegebenenfalls auch bitte selber lesen. Ich sage nur Wachstuch-Tischdecke mit einem Muster aus Zwiebeln und Apfelkörbchen, eine Kaffeekanne mit so einem Tropfenfänger, der vorne so eine Schaumgummirolle hat und an dem Deckel mit einem Schmetterling festgemacht ist. Ich finde, wenn man sich das vor Augen hat, weiß man schon, wie das da riecht, oder? Tante Friedchen kam lächelnd rein, sie trug eine Flasche in der einen und Schnapsgläser in der anderen Hand. Kind, hast du denn überhaupt schon was gegessen? Soll ich dir ein Bütterchen machen? Wir haben noch Griebenschmalz im Haus, oder wolltest du lieber Schinken? Die knorrigen Frauen wirkten so eifrig und herzlich, dass Ira ihnen nichts abschlagen konnte. Was ist das überhaupt für ein Köter? Königspudel, sagte Ira, der hart nicht. Das beeindruckte die beiden sichtlich. Sie fütterten Tante Erna mit drögem Brot, schmierten für Ira Schäden und Schmalzstullen und servierten hausgemachten Brakenschnaps. Aus den Gläsern für gut, die sind nur für, wenn Besuch kommt, sagte Tante Friedchen. Dieser Brakenschnaps, das ist so eine Spezialität, ich glaube, die gibt es nur im Bad Oeynhausen-Rehme. Braken ist die ostwestfälische Bezeichnung für kleine Zweige. Und die alten Tanten sammeln Wermutzweige, stecken die in so eine Ballonflasche, füllen das Ganze mit Wacholder auf und lassen das dann lange ziehen. Und dann wird es in kleine Flaschen umgefüllt und zu allen Anlässen verordnet. Also gegen Wehwehchen, Krankheiten, für gute Laune, gegen Herzschmerz, gegen Impotenz, gegen Übelkeit, hilft angeblich gegen alles, nur schmecken tut das nicht. Tante Sophie sagt immer, bitter im Mund ist im Magen gesund. So, jetzt sitzen die also in der Karte auf dem alten westfälischen Hof, Stunde um Stunde, und die Alten erzählen aus der Familiengeschichte. Und Ira begreift, dass hinter dieser idyllischen Fassade der Provinz ungeahnte Abgründe lauern. Und durch ein winziges Detail wird ihr klar, dass es zwischen dem Tod von Verena und Richard und der verwesten Leiche im Müll einen Zusammenhang gibt. Ich muss hier jetzt aufhören. Ich könnte bis Mitternacht weitermachen. Mir würde das nichts ausmachen. Wenn Sie mehr wissen wollen, vorne liegen die Bücher. 9,99 Euro erfahren Sie den Rest. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.